Für mich ist es ein ganz, ganz großes Vorrecht und was Besonderes, dass ich hier so in einen Rahmen hineinkommen darf, wo geistliches Leben ist, wo was passiert, wo junge Menschen etwas mit Jesus erleben. Das ist was ganz Besonderes und ich habe mir das immer gewünscht, dass das Thema Israel nicht so was für die Spezialisten ist. Ich habe schon Leute gefragt, wie ist denn das bei deiner Fernsehsendung, wie ist da die Einschaltquote, sage ich, na, so zwischen 75 und 95, ja. Die Leute, die nicht mehr woanders hin können, die dann auch nicht anderes können, als auf den Knopf drücken und sich das über sich ergehen lassen, was da kommt, ja, die haben keine Wahl mehr, die sind ans Bett gefesselt oder an den Sessel oder wie auch immer. Und ich denke, das ist eigentlich das, ich erzähle euch das so etwas, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, habe dann Theologie studiert, habe da unterwegs meine Frau kennengelernt, wir haben dann unser erstes Ehejahr in Kanada verbracht, meine Frau kommt aus Prag und deshalb haben wir nachher noch ein Jahr lang in Tschechien studiert, weil ich gedacht habe, es wäre doch ganz gut, die Sprache meiner Schwiegereltern auch kennenzulernen. Und wir hatten uns eigentlich vorbereitet auf einen Gemeindedienst in Deutschland oder in Tschechien, oder es gab da noch eine dritte Option, die so irgendwo da war, das war Tansania, Lehrerausbildung damals. Und dann hat Gott mich so regelrecht gepackt und hat gesagt, das heißt nicht nur mich, es war dann meine Frau, die eigentlich gar nicht so mit Israel was zu tun hatte, gesagt, ich glaube, das ist unser Auftrag. Und das hat sich so Schritt für Schritt entwickelt. Wir sind dann 1994 für 1 bis 2 Jahre nach Israel gegangen und die ist noch nicht vorbei. Ja, und da kamen unterwegs dann so, Leute gucken mich ganz schockiert an, wenn ich sage, wir haben 5 Kinder, ja, sage ich, Entschuldigung hier in Deutschland, ja, wir dürfen das, wir haben Migrationshintergrund. Also von daher, unsere Kinder sind so richtig drin in der israelischen Gesellschaft, die schleppen uns mittlerweile Schwiegerkinder an, auch das ist furchtbar spannend. Ich habe kürzlich da mit meiner neuen Nichte rumgeflirtet, meine Schwester, die hat jetzt mit über 40 noch ihr 6. Kind bekommen. Ja, und da guckt mich meine Frau so an und sagt, du bist jetzt so richtig enkelfertig. Das sage ich, ja, aber da kann ich jetzt nicht allzu viel machen, außer, ich weiß nicht, ja. Das ist so, also wir leben so ein ganz normales Leben und sind so drin, auch in der israelischen Gesellschaft. Für unsere Kinder ist das, was für mich so etwas Heimatgefühl ist, ist weit, weit weg und so ab und zu mal im Sommer ein Opa besucht oder eine Oma, Visite, wie auch immer. Was ich jetzt heute Abend gerne mit euch gedanklich machen würde, ist, warum sollte dieses Thema Israel bei euch ein Thema sein? Und ich meine jetzt nicht, dass es das Thema sein soll, sondern ein Thema in einer gesunden Gemeinde, in einer gesunden Gemeinschaft, wo es um Jesus geht. Wir nennen ihn mit seinem ursprünglichen Namen in unserer Gemeinde. Also ich gehöre zu einer messianisch-jüdischen Gemeinde, bin da auch Ältester. Und wir reden nur von Jeshua. Ja, das ist so sein ursprünglicher Name. Und deshalb, wenn mir das heute passiert, dass ich so da über ihn rede, dann wisst ihr, woher das kommt. Warum sollte das ein Thema sein? Ich war die letzten Jahre unterwegs, manche hier wissen das wahrscheinlich, als Journalist. Im letzten Jahr hat es bei mir etwas eine Wende gegeben. Ich bin mehr zurück zur Bibel, zum Wort Gottes. Habe dann dieses Journalist und Theologe umgedreht, wieder zu Theologe und Journalist. Aber stellt euch mal vor, ich würde euch durch Jerusalem nehmen. Oder ich würde mit dem Mikrofon durchgehen, ja. Und die Leute fragen, was denkst du zum VfB Stuttgart? Bitte lacht mich nicht aus. Ja, also ihr Sachsen seid sonst, habt viel Verständnis für die Schwaben. Ja, das ist für uns eine sehr, sehr existenzielle Frage. Und die meisten würden mich angenommen, ich bin da in der Altstadt unterwegs, fragt da irgendein Araber, ja, der wird mich fragen, was ist das VfB Stuttgart? Ich werde ihm dann erklären, das ist sowas Ähnliches wie Bayern München. Also die Israelis können das nicht aussprechen, die sind aber alle Bayern München Fans. Ja, und dann wird mich der eine oder andere angucken und sagen, ah, Basketball. Ja, also das ist, wir leben in einer anderen Welt als ihr hier, ja, das ist, okay, ja. Ich kann dann weitergehen, ich kann euch am Abend einen Artikel schreiben, wo ich sage, ganz Jerusalem redet vom VfB Stuttgart. Dass ich die Frage gestellt habe, muss ich euch ja nicht sagen. Es stimmt aber, ja, es stimmt. Und es wird ein interessanter Artikel, ihr habt so die Richtung schon mitbekommen, ja. Ist es das, was die Israelis bewegt? Nee. Ich habe die Frage gestellt. Also nochmal, ich habe nicht gelogen, die reden alle davon. Aber eigentlich interessiert sie es nicht. Wie bekomme ich raus, was die Menschen interessiert? Da kann ich als Journalist nicht mit Fragen kommen, ja? Sondern ich muss mich hinsetzen, ich muss vielleicht, am besten bin ich unsichtbar. Und dann ist es ganz gut, Männer unter sich zu haben und Frauen unter sich. Also ich kann das zumindest von den Männern sagen, dass ich die, hört mal weg, ihr Frauen, ja? Also wenn wir ganz unter uns sind, dann wird manchmal anders geredet, als wenn da Frauen dazukommen. Wie das bei Frauen unter sich ist, weiß ich nicht, aber danke für die Bestätigung. Ja, das, okay. Ich werde dann nachher fragen, über was ihr redet, wenn ihr nur so unter euch seid. Ihr dürft jetzt natürlich auch nicht, versteht ihr, ihr seid hier in der Kirche und wisst, was ihr antworten müsst, ja, was euch bewegt. Natürlich ist es die Bibel und Jesus und wie tragen wir es weiter und all die anderen Frommen. Ihr seid gut trainiert, ja, deshalb gibt es ja auch Lebensschule bei euch oder Jüngerschaftsschule oder so, ja. Aber wie ist das, wenn wir nicht beobachtet sind? Wenn wir mal so ganz unter uns, also frei sind, ja, was bewegt uns dann? Und da gibt es dann als Journalist gewisse Techniken, dass ich sehe, welche Stichworte tauchen da immer wieder auf. Also ich kann es euch verraten, bei Männern Autos, ganz oben dran, ja, ganz oben dran. Und Basketball? Danke. Fußball, ja, hätte ich natürlich, ja. Also meine Frage, ihr habt verstanden, um was es geht, ja. Übrigens, ich glaube, dass diese VfB Stuttgart-Fragen der große Faktor sind, warum die Berichterstattung über Nahost oft verzerrt ist, weil wir mit diesen VfB Stuttgart-Fragen kommen und wir den Leuten vorschreiben, was sie dort zu denken haben. Also so eine VfB Stuttgart-Frage ist zum Beispiel, wie steht es um den Friedensprozess? Oder Zwei-Staaten-Lösung. Das sind so VfB Stuttgart-Fragen, da würden Israelis unter sich, Palästinenser unter sich, nie drüber reden. Da kommt jemand von hier und ist Journalist und stellt die Frage danach. Oder die Frage, was denken die messianischen Juden oder die palästinensischen Christen zu dem und dem? Das sind so VfB Stuttgart-Fragen und ich sage euch mal als Journalist so unter uns, ja, wenn es um palästinensische Christen und messianische Juden geht, ich bringe euch jede Antwort, die ihr wollt. Und das ist der eine Punkt, die sind durchs ganze politische Spektrum verteilt. Ihr müsst mir vorher sagen, welche Meinung ihr hören wollt, ich bringe euch die. Und ich muss euch aber dann noch was dazu sagen, sowohl messianische Juden als auch palästinensische Christen sind für das politische Verstehen von Israel vollkommen irrelevant. Da ist der VfB Stuttgart relevanter. Ja, also nur um das ganz klar zu sagen. Jetzt habe ich euch das alles nur erzählt. Könnte es sein, meine Frage an euch, dass wir die Bibel lesen mit VfB Stuttgart-Fragen? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Dass wir an die Bibel herankommen und Gott praktisch diktieren, was er uns zu antworten hat? Also da steht natürlich ganz groß die Frage da, wie bekomme ich Sinn in meinem Leben? Vielleicht ist dann die zweite Frage, wie kriege ich den richtigen Ehepartner? Ja, und ich weiß, dass es Leute gibt, die fragen Gott auch nach der Farbe ihres Autos. Und wie groß es sein darf, ab wann es unverschämt wird. Es gibt so Leute, die noch so ein bisschen gesund sind, ja? Ja, die nicht jeden Maßstab verloren haben, ja, okay. Also, oder dann gibt es die Leute, die sind schon etwas frömmer, die fragen, wie werde ich gerettet? Wie werde ich geheilt? Wie werde ich begabt? Wie werde ich? Ich. Und wenn es dann problematische Stellen gibt, ja, also vor allem im Alten Testament, so Stellen, wo man, die werden dann irgendwie hingebogen, sodass sie gut sind für wen? Für mich. Merkt ihr, um wen sich's da dreht? Um mich, mich, mich. Meiner, mir. Wenn es jetzt nicht nur Theorie ist, wenn es Praxis ist, wenn es stimmt, dass wir ab und zu mal, also dass wir eine echte Beziehung haben mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater im Himmel, mit Jesus, da sollten wir doch ab und zu mal ihn zu Wort kommen lassen, oder nicht? Also für diejenigen, die verheiratet sind, eine Ehe ist krank, wenn immer nur einer redet. Manchmal, vor allem wenn der andere schweigsamer ist, wäre es ganz gut, wenn ihr ihm einfach mal eine Chance gibt, ja? Und in unserer Beziehung mit dem Vater im Himmel, da ist der Vater im Himmel eindeutig der Schweigsamere. Zumindest, wenn wir anfangen zu beten, ja? Was wäre, jetzt mal rein theoretisch gedacht, ja? Also, was wäre, über was würde Gott sprechen, wenn wir ihn mal reden lassen? Probiert es mal so aus. Es gibt Konkordanzen. Ihr wisst, was eine Konkordanz ist? Das ist so eine umsortierte Bibel. Ja? Das sind die ist nach den Worten sortiert. Ihr könnt dann sehen, wie oft kommt ein Wort in der Bibel vor. Nehmt mal, bevor ihr die Konkordanz aufschlagt, sagt euch mal, was sind die entscheidenden Themen, die in der Gemeinde da sein müssen aus meiner Sicht. Also so Seelsorge, Gemeindeaufbau, Mission, Evangelisation. Habe ich noch was vergessen? Gebet, ja? Was noch? Wie bitte? Kinderarbeit? Schreibt, macht euch eine Liste, ja? Schreibt das alles auf. Jugendarbeit natürlich, ja? Männerarbeit? Frauengebetskreis? Also, was auch immer. Ihr dürft all das aufschreiben, ja? Macht eine Liste. Und dann guckt mal, schlagt mal die Konkordanz auf und guckt, wie oft diese Worte in der Bibel vorkommen. Und dann haltet mal daneben hin und guckt, wie oft kommt das Wort Israel vor, wie oft kommt das Wort Zion vor, wie oft kommt das Wort Jerusalem vor. Und dann wisst ihr, was Gott interessiert. Und wovon er anfängt zu reden, wenn ihr ihn einfach mal reden lasst. Ich möchte euch das heute Abend, wenn wir der Frage nachgehen, warum sollte Israel bei uns ein Thema sein, warum ist Israel wichtig, möchte euch die erste Antwort geben. Israel ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Israel ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Und wer mir sagt, Israel interessiert mich nicht, der sagt eigentlich, Gott interessiert mich nicht. Also, er interessiert mich schon, natürlich. Ich meine, das kann ja hier in der Kirche nicht sagen, Gott interessiert mich nicht. Ja? Natürlich interessiert er mich, damit er mich erlöst. Ja? Und damit ich einen Grund habe, in welche Richtung ich singe oder so ähnlich. Ja? Versteht mich richtig, Erlösung ist wichtig und dass ich Sinn im Leben habe, ist wahnsinnig wichtig. Aber ab und zu einmal, wenn wir eine Beziehung haben, Vater, was liegt dir jetzt auf dem Herzen? Was bewegt dich? Vergiss mich mal einen Moment und erzähl mal von dir. Und da kommt Israel ganz oben auf der Liste. Ganz oben auf der Liste. Ihr werdet merken, so weit oben auf der Liste, dass sogar das Thema Erlösung erst später kommt. Ganz interessant. Wenn ich jetzt von Israel spreche, muss ich euch das definieren. Ja, es geht zunächst um diese Menschen, wir nennen die gemeinhin Juden, die vom Abraham, Isaak und Jakob, der dann in Israel umbenannt wurde, abstammen. Die sind heute ein Volk, das noch weitgehend weltweit zerstreut ist. Ein großer Teil hat sich in Israel gesammelt. Ja, wenn ich jetzt sage Israel, dann gibt es natürlich einen Staat, der so heißt. Der ist mir aber weniger wichtig. Das ist eigentlich ein Nebenprodukt davon, dass das Volk Israel ins Land Israel zurückgekehrt ist. Und ich meine auch, wenn ich über Israel spreche, das Land. Also, es geht um das, wenn ihr in die Bibel hineinseht, dann werdet ihr merken, dass dieses Volk und das Land eigentlich untrennbar verbunden sind. Ganz am Anfang, wo Gott den Abraham auswählt, da hieß er noch Abram, ja, wo er den auswählt, da ist so ungefähr so die erste Sache, nachdem er sagt, komm, geh mit mir in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das heißt, das Land kommt ganz oben dran. Und das Land ist ganz wichtig. Also wenn ich von Israel spreche, meine ich diese Verbindung. Ist übrigens auch wichtig für uns, wenn Gott das Volk und das Land trennt voneinander. All das sind hat ganz entscheidende Bedeutungen, Impulse für uns. Also das Erste ist, Israel ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Ich möchte euch noch was Zweites sagen, aber da gebe ich euch jetzt eigentlich Hausaufgaben auf. Israel ist der Schlüssel zum Wort Gottes. Und da kann ich jetzt an ganz vielen Stellen anpacken. Ich könnte da anpacken, dass wenn wir denken gerade an Reformationen, was Martin Luther uns vor allem gegeben hat, war eine deutsche Bibel, ja. Wenn der vor 500 Jahren gesagt hat, so jetzt will ich mal für die Deutschen die Bibel übersetzen. Und er wollte das möglichst original machen. Wisst ihr was, da musste er zu den Juden gehen und sagen, bitte gebt mir die Bibel, wir haben sie leider etwas verschlammt. Haben sie zweimal übersetzt, dreimal übersetzt, wie auch immer, ja, etwas verbogen. Aber ich will jetzt das Original, da muss er zu den Juden gehen. Und wenn er dann sich gefragt hat, wie lese ich denn die Bibel richtig? Ich mache das jetzt ganz kurz, da muss er zu den Juden gehen. Und die Rabbiner fragen sich, warum ist das Land so bedeutend, wenn es um die Bibel geht? Warum hat Gott dem Abraham nicht dort in der Türkei oder vorher in Mesopotamien, also im Irak, die Bibel vor die Nase gelegt und gesagt, guck das mal an und dann überlegt er, ob wir nicht miteinander könnten. Ja, also so ähnlich, wie er es mit euch gemacht hat. Ihr habt zuerst die Bibel bekommen, habt die im Regal oder in Buchhandlung gehabt und konntet euch dann überlegen. Ja, der Abraham musste alles aufs Spiel setzen. Er musste seine Verwandtschaft, sein Haus, seine Heimat verlassen. Und Gott sagt, komm, geh mit mir. Ich hätte gefragt, ja, und wie ist mit dem Rückflugticket und Reiserücktrittsversicherung und Altenversicherung und versteht, was da alles kommt. Ja, nichts von alledem. Und erst als er in dem Land, der hat gar nicht gewusst, in welches Land es geht. Ich weiß nicht, wenn ich euch jetzt einladen würde zum Urlaub und sagen, wir fahren in, ach, irgendwo da runter, ja. Da könntet ihr ja in Syrien landen. Also überlegt mal, Urlaub in Damaskus oder Raqqa oder ja, also ihr wisst nicht, wo es hingeht. Ihr seht es dann, wenn es dort ist, ja? Der Abraham ist mitgegangen. Und das war ein ganz entscheidender Punkt, dass dann Gott erst dort im Land gesagt hat, das ist das Land, das ich dir geben will. Die Rabbiner fragen, warum hat er ihm das vorher nicht gesagt? Die sagen, ja, vielleicht wäre er dann gar nicht mitgegangen. Ich sage, bei uns ist es ja viel schöner. Und tatsächlich, das Land Israel hat eine problematische Seite. Und ihr braucht, ich bringe euch nur ein Beispiel, ihr braucht das Land Israel, um ganz entscheidende biblische Wahrheiten zu verstehen. Martin Luther hat gemeint, er hätte dieses Sola Gratia, also das allein aus Gnaden, so quasi entdeckt. Ja. In Deutschland kann man das eigentlich gar nicht entdecken. Weil Deutschland so ein reiches Land ist und so ein, wenn man da den Acker bebaut, den Garten bestellt und fleißig ist und einigermaßen vorausdenkt, dann ist der Erfolg eigentlich garantiert. Dass alles allein aus Gnade passiert, das könnt ihr eigentlich nur im Land Israel kennenlernen. Ich knall euch das so etwas hin, weil mich das jahrelang beschäftigt hat, warum ausgerechnet dieses Land? Ich weiß, für Touristen wahnsinnig schön, ja, ihr kommt dorthin und werdet irgendwie begeistert oder so, ja, aber wenn man dort leben muss, die Kundschafter, die der Josua ausgesandt hat, die haben gleich festgestellt, das ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Das ist an vielen Stellen ein hartes Land. Und wenn ihr dort den Samen aussät, ich habe das manchmal schon hier Landwirte gefragt, ich weiß nicht, ob wir Landwirte hier haben. Weint ihr, wenn ihr aussät? Nee, sagen sie, wir haben Frucht im Blick. Wir freuen uns auf die Ernte. Warum ist es dann im Psalm 126 so, dass es heißt, die mit Tränen säen? Wisst ihr, der Landwirt in Israel, der hat diese Handvoll Körner. Und er überlegt sich dann, gebe ich das jetzt meinen Kindern oder vertraue ich das diesem furchtbar unberechenbaren, grausamen Boden an, der seine Einwohner frisst? Und dann sät er und er weint dabei, weil er sich überlegt, ist das nicht alles rausgeworfen? Wenn ihr Israel, das Land Israel, etwas kennenlernt, dann merkt ihr, dass solche grundlegenden, ich habe euch das jetzt übrigens so erzählt, ihr könnt es im 5. Buch Mose nachlesen, Mose erklärt dort dem Volk Israel, warum sie das Land brauchen und dass das ein ganz anderes Land ist als Ägypten oder Babylon, ja, oder wo auch immer. Die grundlegenden biblischen Einsichten, wie dieses allein aus Gnade leben, allein Gnade, wenn ihr das modern erklären wollt, ich habe mich in letzter Zeit gefragt, wie würde ich das übersetzen? Und ich habe mal eine Arbeitsübersetzung gemacht. Gnade ist Zuwendung. Und zwar liebevolle Zuwendung. Wenn ihr das erleben wollt, dass ihr allein von der liebevollen Zuwendung unseres Vaters im Himmel lebt, dann müsst ihr nach Israel kommen. Dann müsst ihr mal eine Zeit lang in der Wüste leben. Und dann müsst ihr das eigentlich auf einem Hintergrund machen, wie der Abraham, dass er alles zurücklässt. Keine Sicherheiten habt. Und dass er dann merkt, Mensch, das stimmt ja, Gott versorgt. Versteht ihr, wenn wir als Schwaben immer fragen, was kostet das, ja? Das ist so eine Sache, die hat mich über Jahre begleitet in Israel. Wir hätten nie den Staat Israel gegründet. Wir hätten dort nie angefangen. Weil sich das alles überhaupt nicht hätte bezahlen lassen, geschweige denn rentiert hätte. Aber ich kann jetzt andere Beispiele bringen. Israel ist der Schlüssel zum Wort Gottes. Wisst ihr, wenn ihr wissen wollt, ob Gott sein Wort hält, ob er zuverlässig ist, ob das echt gemeint ist, müsst ihr euch Israel angucken. Und dann seht ihr, dass Gott mit diesem Volk seit 3000 Jahren geht. Und wisst ihr was? Das Faszinierende ist, er lässt dieses Volk nicht los. Wir denken immer, das Tolle an den Juden ist, dass sie ihren Gott nicht loslassen. Und dass sie so den Monotheismus zu uns gebracht haben. Das ist Quatsch. Was das Faszinierende ist, dass Gott dieses Volk nicht loslässt, obwohl das Bemühen des jüdischen Volkes so gar nicht das ist, wie wir das gerne hätten. Also wir wollen gern, wo bekomme ich einen gnädigen Gott? Grundfrage der Reformation, ja? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und wir verstehen dann als solche Leute, die einen gnädigen Gott wollen, betrifft übrigens auch die Deutschen, die gar nichts von Gott wissen wollen, fragt mal, warum die trotzdem ab und zu spenden. Das könnte ja was helfen, ja? Und es könnte ja doch mal eine Situation sein, oder ich habe was übersehen oder so. Und vielleicht kann ich dann darauf zurückkommen. Es geht immer darum, sich irgendwo was zu verdienen. Wisst ihr, dass Juden da ganz anders gepolt sind als wir? Für die ist nicht die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, sondern für Juden ist die Frage, wie werde ich diesen lästigen Gott los? Also um das kurz zu sagen, wie werde ich Gott los? Und sie würden gerne. Das geht bis ins Parlament hinein. Überlegt mal, da gibt es eine kommunistische, da gab es, die ist gestorben, eine kommunistische Parlamentsabgeordnete. Also die war so ideologisch ungefähr wie die von unserer guten alten DDR. Also die oberen, ja? So geschraubt. Und jetzt stellt die im israelischen Parlament die Frage, öffentlich, ernst gemeint, können wir Gott nicht mal in den Urlaub schicken und in der Zwischenzeit Frieden schließen? Hat die allen Ernstes gemeint? Also ich würde so eine kommunistische Abgeordnete gern fragen, wie schickt man denn jemanden in Urlaub, den es gar nicht gibt, nach deiner Meinung? Und dann bleibt nur noch die Frage, ist das jetzt bezahlt oder unbezahlter Urlaub? Also ihr müsst euch, ne, ich meine, die kann doch das nicht einfach nur so daher sagen. Versteht ihr, was der Unterschied zwischen einem Atheisten in Deutschland oder noch schlimmer in Tschechien ist und in Israel? Einem Atheisten in Tschechien müsste erklären, dass Gott kein Sänger ist, sondern was anderes, ja? Ja, also, ich meine, da müsste er anfangen bei Null und sagen, da gibt's noch irgendwas, ja? In Deutschland ist dann schon eher die Frage, ist die Bibel Wort Gottes, ja oder nein, ja? In Israel erklärt euch einer, der behauptet, er sei Atheist, erklärt euch in der Sprache der Propheten, also im Urhebräisch, ja? Mit biblischen Argumenten, warum er eigentlich nichts von Gott wissen will. Das ist herrlich. Das ist total anders als hier. Also, versteht ihr, wenn ihr sehen wollt, dass Gott dieses Volk nicht loslässt. Und Ich möchte euch jetzt eines sagen, es gibt so eine christliche Theorie, dass Gott sein Volk doch irgendwann losgelassen hat, weil sie so ungehorsam waren und so unrein und so ekelhaft und so sich überhaupt nicht um ihn gekümmert haben und ihn loswerden wollte. Und er hat dann gesagt, okay, dann geht doch. Und dann hat er sich die Kirche ausgewählt und das ist jetzt das neue Israel. Steht nirgends in der Bibel. Ist eine rein christliche Theorie. Wisst ihr was, wenn diese christliche Theorie stimmen würde, welche Chance hätte ich dann? Ich habe in letzter Zeit auch festgestellt, wenn ich in den Spiegel gucke, ich werde auch älter. Und ihr jungen, hübschen Mädchen, ihr werdet es auch mal irgendwann, das ist nur zum Trost. Ja. Also es passiert jedem, es passiert jedem. Was ist, wenn Gott tatsächlich so denkt, wie wir Christen denken, dass er denkt, wenn jemand älter und schrumpelig wird und er merkt dann, ups, da ist ja viel mehr Sünde in meinem Leben, als ich jemals gedacht hätte. Und er sagt, irgendwann bist du zu alt und verrottet. Ich suche mir jetzt eine Jüngere. Ich meine, es soll Männer geben, die so denken, ja. Was ist, wenn Gott so denkt? Welche Garantie haben wir dann, dass er die Kirche nicht als alt und schrumpelig und etwas versaubeutelt, ich weiß nicht, wie er das sagt, ja, empfindet und sich dann tatsächlich, wie der Islam behauptet, noch eine Jüngere gesucht hat. Und der Islam die eigentliche Religion ist. Merkt ihr, an der Frage, ob Gott sein Volk verlassen hat, da hängt so sehr die Frage nach der Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes, die Frage der Treue Gottes, dass es letztlich um die Frage geht, habe ich überhaupt eine Chance? Um euch das theologisch zu sagen, es geht letztlich um unsere Heilsgewissheit. Und ich möchte euch das sagen, weil ich das sehe, weil ich das heute anpacken kann im Land Israel, mit dem Volk Israel, dass Gott sein Volk nicht verlassen hat, sondern dass er sie zurückbringt, dass er sie aufbaut. An manchen Stellen gegen ihren Willen. An manchen Stellen, ohne dass sie wissen, was da eigentlich passiert. Weil Gott zu seinem Wort steht, deshalb weiß ich, dass ich eine Chance habe. Und dann wird er auch zu dem Wort stehen, das er mir gesagt hat. Obwohl ich auf ein Leben zurückgucke, wo ich immer wieder, trotz bester Bedingungen, immer wieder gestolpert, immer wieder gefallen, immer wieder versagt habe. Es gibt für Gott, wenn er mit Israel zum Ziel kommt, dann kann es für Gott keine hoffnungslosen Fälle geben. Das ist atemberaubend. Ich könnte euch jetzt aber noch viele Sachen sagen, warum Israel der Schlüssel zum Wort Gottes ist. Da müsste ich euch ins Hebräische reinnehmen, da müssten wir dann mal gucken, wie lesen die Bibel, wie liest man im Land Israel die Bibel. Und das sind, also das, ich möchte euch eigentlich Mut machen, Geschmack machen, da weiter dran zu machen. Warum braucht Gott dieses Volk und dieses Land, um sein Wort lebendig zu machen? Und ihr werdet dann merken, dass das Land lebendig ist und etwas mit euch macht. Also es frisst nicht nur seine Einwohner, es macht auch manche Christen verrückt und andere aggressiv. Es gibt kaum jemanden, der im Blick auf Israel unemotional ist. Manche sagen sehr emotional, dass es ihnen egal ist. Lass mich in Ruhe damit, ja? Wenn ich mit Kenia kommen würde oder mit Uganda oder mit Thailand oder was auch immer, würden die zumindest fragen, oh, erzähl mal, keine Ahnung. Aber Israel, ja? Das ist ganz interessant. Dann gibt es natürlich auch die anderen, die haben, also Jerusalem-Syndrom ist eine anerkannte Diagnose der Psychiater in Israel. Das ist, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ja, das sind die Leute, die dann irgendwann rüberschnappen und meinen, sie seien Elia oder Abraham oder Jesus oder was weiß ich was, ja, stellen das Leintuch im Hotel und gehen raus und fangen an zu predigen. Also wenn er das macht, dann landet er ganz schnell in der Klapsmühle und die wissen auch, was sie da mit euch machen. Also die quetschen euch zuerst aus, um genau das Profil zu haben und dann setzen sie euch ins Flugzeug und sagen Tschüss. Ja, also aber das ist ganz interessant, solche Sachen passieren, soweit ich weiß, in keiner anderen Stadt. Dieses Land macht was mit euch. Aber es ist für uns eine ganz einzigartige Sache, dass da mit diesem Volk und mit diesem Land, mit dem Wort Gottes etwas zusammenhängt. Ich möchte euch noch eine dritte Sache heute Abend sagen und damit heimentlassen. Also das erste war, Israel ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Das zweite, Israel ist der Schlüssel zum Wort Gottes. Und wisst ihr was? Israel ist der Schlüssel für unsere Zukunft. Und auch da, ihr habt vielleicht beim Wort Gottes gemerkt, ich hätte das jetzt sauber, systematisch, so richtig als Unterrichtseinheit euch eins nach dem anderen sagen müssen. Welche Bedeutung hat es, wie sieht es aus? Müsste ich jetzt mit der Zukunft genauso machen? Ich kann euch da nur so ein paar Handgranaten in den Kopf setzen und die Zündung dann und wegrennen, ja? Also, ihr müsst dann ausbaden, ja? Also, so Initialzündung in den Kopf setzen, ihr müsst selbst dran weitermachen. Jesus sagt zum Beispiel, sagt nicht ich, sagt Jesus, als er da mit dieser Samaritanerin am Jakobsbrunnen spricht, er sagt den Satz in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Er sagt nicht, das Heil ist gekommen und jetzt bin ich da. Er spricht ja mit dieser Frau über die Messias-Frage. Und jetzt bin ich da und jetzt bin ich's, ja? Sondern er sagt, das Heil kommt. Und er sagt es in einer Art und Weise, in einer grammatikalischen Art und Weise auch, das ist gekommen, das kommt jetzt und es wird kommen. Von den Juden. Ihr könnt die Bibel durchlesen. Gott hat dieses Volk erwählt, um die Welt zu segnen. Er hat dieses Volk erwählt, um die Welt zu heilen, zu erretten. Und wer Israel ablehnt oder wer sagt, Israel ist mir egal, der ist so was Ähnliches wie ein Kranker, dem man die einzige Medizin hinhält und er sagt, die ist mir egal, ich will nur gesund werden. Aber ich möchte euch das etwas was wähle ich mir jetzt aus? Ich könnte Römer 11 nehmen, aber das würde jetzt hart theologisch werden, deshalb sage ich es euch nur kurz. Was Paulus in Römer 11 macht, er zeigt, dass Israel der Schlüssel zur Erweckung der Welt ist. Jesus ist zu uns gekommen, weil zwischen ihm und Israel was passiert ist. Er sagt es in Römer 11, Vers 11 so, durch ihren Fall, also das, dass da ein Bruch entstanden ist zwischen Jesus und seinem Volk. Oder um das noch deutlicher zu sagen, weil das jüdische Volk Jesus abgelehnt hat, deshalb ist er zu uns gekommen. Das betrifft übrigens auch ein Stück weit das Land Israel. Das ist eine ganz interessante Sache, wenn wir fragen, warum werden Land und Volk Israel immer wieder getrennt? Geht mal ganz zurück zum Abraham in 1. Mose 15. Da fragt Abraham, ja Herr, woran sehe ich denn jetzt, dass das Land mir gehört? Und Gott sagt ihm ganz einfach, deine Nachkommen müssen 400 Jahre raus. Also wenn ich der Abraham gewesen wäre, hätte ich gefragt, Herr, hast du die Frage verstanden? Ich habe gefragt, woran sehe ich, dass es mir gehört? Ja, deine Nachkommen müssen für 4 Generationen, für 400 Jahre, fast so lang wie von Luther bis heute, raus aus dem Land. Und er gibt ihm dann eine Begründung. Ich sage euch das jetzt ganz kurz, ihr könnt es dann selber Bibel nachforschen. 1. Mose 15. Er sagt, es gibt eine doppelte Begründung. Das erste, ich habe ein Wörtchen zu reden mit der Weltmacht Ägypten. Und wisst ihr, was das Faszinierende ist? Durch das, dass Israel vom Land getrennt wurde, kam das Wort Gottes zu den Ägyptern. Die haben sich dem Josef verkauft. Die standen unter der Leitung eines Mannes, der vom Geist Gottes geleitet war. Und die haben dadurch das Wort Gottes bekommen. Und es geht bis hin zum Pharao, der dann die Ägypter, der dann die Israeliten verfolgt hat, versucht hat zu vernichten, der sie dann fortgetrieben hat und dann wieder hinterhergelaufen ist. Der hat die Kraft Gottes erfahren in einer einzigartigen Weise. Und dann sagt Gott noch was anderes zum Abraham und die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Was er im Klartext sagt, ich sage es jetzt nochmal theologisch, wenn Israel aus dem Land weg ist, dann heißt das Gnadenzeit für die Völker. Und ihr könnt es mit jeder Diaspora der Juden sehen. Denkt mal an die Zerstörung vom ersten Tempel, da sind sie dann nach Babylon gekommen. Lest mal die Geschichten mit dem Daniel und mit dem Nebukadnezar, wie der Nebukadnezar dem lebendigen Gott gegenübersteht, wie er da das Wort Gottes bekommt, wie er vor eine Entscheidung gestellt wird. Oder seht euch den Darius an und die ganze Geschichte vom Daniel überhaupt. Da haben die damaligen Weltreiche mit dem lebendigen Gott zu tun bekommen. Oder lest das Buch Esther. Da haben alle irgendwo gemerkt, der Gott Israels ist der entscheidende Gott. Und wisst ihr was, dann kam das Volk Israel, ein kleiner Teil, kurze Zeit zurück. Und dann kam die dritte große Zerstreuung für die letzten 2000 Jahre. Und das war eine atemberaubende Chance für die Völker, das Evangelium in Jesus anzunehmen. Hat alles mit Israel zu tun. Der Paulus sagt aber dann in Römer 11, Vers 11, nein, in Vers 12 sagt er, er sagt, wenn aber schon ihr Fall, das heißt, dass sie vom Land getrennt wurden, wenn aber schon ihre Ablehnung des Messias der Reichtum für die Völker war, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Wenn ihr Erweckung wollt, dann kümmert euch um Israel. Dort ist der Schlüssel. Und dass Israel kein Thema ist in unseren Gemeinden, ist ein Wahnsinnserfolg des Teufels. Weil er uns den Schlüssel versteckt hat zur Erweckung. Weil er gemeint hat oder weil er uns weiß gemacht hat, wir könnten durch irgendwelche neuen Tricks oder Aktivismen oder was weiß ich was, eine größere Firma bauen und noch ein paar Anhänger finden. Ihr merkt, ihr wisst, glaube ich, ganz genau, ich kenne euch nicht gut, aber ich spüre so etwas. Ihr wisst ganz genau, dass Erweckung was mit dem Herzen zu tun hat. Und da können wir, das können wir nicht machen, das muss er machen. Ja oder nein? Und er sagt ganz klar, das geht durch Israel. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch eine Sache sagen, warum Israel der Schlüssel zur Zukunft ist. Seht mal, ganz am Ende, ist übrigens in Matthäus 25, da ruft Jesus die ganzen Völker zusammen. Und er unterteilt sie zwischen Schafen und Böcken. Und es geht um die Frage, wenn ihr euch Matthäus 25 ab Vers 40 anseht, es geht um die Frage des ewigen Lebens. Und in Deutschland dürfte das, glaube ich, nicht mehr so recht sagen, ja, aber in der Bibel steht es und deshalb sage ich es halt, ja, und der ewigen Verlorenheit, der ewigen Strafe. Es geht um unser ewiges Heil. Und was ist der entscheidende Punkt? Jesus sagt dort zu den Leuten, die ihn dann ganz erstaunt fragen, Herr, wo haben wir dir was gemacht? Er sagt ihnen, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Wenn ihr jetzt in die Kommentare in die Christlichen hineinseht, dann schlagen die Kapriolen und versuchen zu erklären, wer diese geringsten Brüder sind. Und das Herrlichste ist, wenn sie dann sagen, ja, wir sind ja die geringsten Brüder von Jesus, ja, und wie ist es? Komm Klaus, wir machen ein Abkommen. Ich tue dir was Gutes, du tust mir was Gutes, dann können wir Jesus sagen hier, wir haben einander Gutes getan und deshalb kommen wir in den Himmel, ja, so ungefähr. Ja, man muss das nur geschickt machen, ja. Oder noch besser, ich meine, ihr seid ja heute alle im Wellness-Zeitalter, ich bin der geringste Bruder von Jesus, ich tue mir was Gutes. Ah ja, so noch am allerbesten, ja. Und dann kann ich sagen, Herr, ich habe mir viel Gutes getan, also jetzt nehme ich doch an, ja. Guckt euch mal die Kommentare genau an, da ist mancher theologische Schwachsinn drin. Und der liegt daran, dass die Leute die Bibel von hinten nach vorne lesen. Die lesen dann auch das Alte Testament durch die Augen des Neuen und fragen gar nicht, wo steht denn das im Neuen Testament, dass man das so machen muss. Fragen sich überhaupt nicht, warum hat Gott die Menschheit, besonders das Volk Israel, und ihr wisst, Schlüssel zum Wort Gottes ist Israel, ja? Also das habt ihr ja. Also warum hat er sich da so viel Zeit genommen, ein ganzes Volk zu prägen, sein Wort über Generationen, über Jahrtausende hinzugeben, bis er dann Jesus kommen hat lassen? Wir müssen die Bibel von vorne nach hinten lesen. Nicht von hinten nach vorne. Und dann ist ganz klar, was Jesus aufgreift in Matthäus 25. Schon allein durch das, dass er diese beiden Gruppen, die einen die Gesegneten, die Verfluchten, denn vom Wort her greift er auf, was Gott dem Abraham gesagt hat. In 1. Mose 12, wo ihm sagt Abraham, er hat gar nicht gefragt, ob der Abraham das will. Ja, ich weiß heute von Juden, das ist denen höchst unangenehm. Dass Gott den Abraham ausgewählt hat und ihm dann gesagt hat, wer dich segnet, der wird gesegnet. Und dann heißt es im Hebräischen, umekalelcha aor. Ich sage euch das bewusst auf Hebräisch, nicht um anzugeben, sondern um euch zu zeigen, das sind zwei total unterschiedliche Worte. Was Martin Luther übersetzt, wer dir flucht, der ist verflucht. Das sind zweimal im Deutschen zweimal die gleichen Worte. Ja? Wer dir flucht, heißt im Hebräischen umekalelcha. Und der ist verflucht, oder der zieht Fluch auf, es heißt aor. Total unterschiedlich. Und das sind unsere jungen Leute in ihrer Bibelgruppe draufgekommen. Ich weiß noch, wie mein Sohn ankommt und ganz aufgeregt sagt, Papa, das Mekalelcha, das kommt von dem hebräischen Wort Kal. Und Kal heißt leicht. Und was da eigentlich Gott zum Abraham sagt, ist, wer dich zu leicht nimmt, wer dir nicht das Gewicht beiwisst, das ich ihm beimesse, der zieht Fluch auf sich, den werde ich verfluchen. Und das ist eine Linie, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, dass Gott das Volk Israel zum Maßstab macht für uns nicht-jüdische Völker. An ganz unterschiedlichen Stellen. Eine Stelle, die mir immer wieder gruselig ist, ist, wenn schon im 5. Buch Mose davon die Rede ist, dass Gott sagt, ich werde die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel setzen. Und dann gucke ich mir an und stelle fest, dass unsere deutschen Grenzen ganz anders aussehen würden heute, wenn wir eine andere Einstellung zum Volk Israel gehabt hätten. Verrückt, gerade bei uns Deutschen, wie das zusammenhängt. Das ist eine Sache, die zieht sich durch. Da taucht zum Beispiel Joel 3 auf. Das ist das letzte Kapitel vom Buch Joel. Und da sagt Gott, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Das heißt, wenn ich Juda und Jerusalem wieder vereinigen werde, das Volk Israel zurückbringen werde in sein Land, dann, sagt er, werde ich die Völker versammeln. Und werde ich mit den Völkern ein Gericht halten. Ich werde mit ihnen rechten, einen Rechtsstreit führen. Und wisst ihr, was der Maßstab in diesem Rechtsstreit ist? Zwei Dinge. Das eine, wie haben sie sich dem Volk Israel gegenüber verhalten? Und das zweite, das ist hochaktuell, das zweite ist, dort steht in Hebräisch ganz klar, und weil sie mein Land geteilt haben. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum in der ganzen Welt heute alle so für die Zwei-Staaten-Lösung sind? Obwohl das eine VfB Stuttgart-Frage ist. Die interessiert wirklich niemanden. Ich habe große Schwierigkeiten, einen Palästinenser zu finden, der eine Zwei-Staaten-Lösung gut findet, wenn ich ihm nicht einen Haufen Geld zahle dafür. Also es gibt die Palästinenser, die verdienen sich dumm und dubbelig an der Zwei-Staaten-Lösung, weil sie einen Haufen Geld dafür kriegen. Und für mich ist gar nicht die Frage, ich habe nichts gegen die Zwei-Staaten-Lösung, wenn es eine Lösung von einem Konflikt ist. Das Problem ist nur, wenn es die Leute dort nicht wollen, wird es nie funktionieren. Und für mich ist die Frage, warum ist die Welt so versessen darauf? Kann das sein, dass Gott die Völker am Haken hat und in Richtung auf ein Gericht hinzieht, wo er sie fragen wird, wie war eure Stellung zu Israel und wie habt ihr euch zum Land Israel verhalten? Das ist interessant, ich war im Februar in Neuseeland. Die könnten eine Zwei-Staaten-Lösung machen, hätten überhaupt kein Problem, ja? Haben schon zwei Inseln oder drei, ja? Also, versteht ihr? Aber die kümmern sich um Israel. Das ist so ziemlich von Israel aus gesehen die andere Seite, ja? So, wenn ich von Israel nach Neuseeland zeige, dann sage ich da unten, ja? Warum kümmern die sich nicht um ihre Sachen dort? Das ist ganz verrückt. Das ist auch verrückt, dass alle eine Lösung für den Nahostkonflikt, also für den Nahostkonflikt haben, nämlich den Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn. Ja, wenn ich dann sage, vielleicht lösen wir zunächst mal das Kurdenproblem, habe ich keine Ahnung. Die haben auch keine Ahnung, was Israel betrifft, aber sie haben eine Lösung. Warum haben die da so eine Meinung? Ich möchte euch diese Gedanken so mal mitgeben. Ich habe eine Bitte am Schluss. Die habt ihr vielleicht hier noch nie gehört von dieser Kanzel oder von diesem, von hier vorne. Ich habe eine Bitte an euch. Bitte, nehmt es ernst, bitte glaubt mir nichts. Das meine ich ganz ernst. Glaubt mir nichts. Wenn ihr eines Tages vor Jesus steht und er die Völker versammelt und fragt, wie war eure Beziehung zu meinen Brüdern? Und ihr dann sagt, ja, der Johannes hat gesagt das und deshalb haben wir. Und wurden dann Israel-Fans oder so ähnlich. Ja? Da könnte es sein, dass Jesus euch sagt, was der Johannes gesagt hat, interessiert mich wenig. Und ist hier wenig entscheidend. Wenn ihr aber vor ihn kommt und sagt, Herr, in deinem Wort stand und du hast gesagt. Und weil du mir so wichtig bist, ist mir wichtig, was du sagst und nicht irgendwelche deutschen oder wie auch immer gearteten Theologen. Versteht ihr, Jesus dort in Matthäus 25 geht nicht nach unserer frommen deutschen Theologie. Da müsste Jesus am wichtigsten sein. Und er müsste den Leuten sagen, wie war eure Beziehung zu mir. Richtig? Aber wisst ihr, weil Jesus das Wichtigste in meinem Leben ist, nehme ich so ernst, was er sagt. Und er hat gesagt, dass die Tora und die Propheten, dass sich nichts von denen auflöst, bis alles erfüllt wird. Und wenn er in Matthäus 25 auftritt, dann hat er nicht eine neue Idee und irgendwie eine Neudefinition von irgendwas, sondern er hält sich an dieses Wort, das Gott Jahrtausende vorher mit dem Abraham auf eine Schiene gesetzt hat und wo er etwas vorbereitet hat und das er immer und immer wieder wiederholt hat. Und das wird Gültigkeit haben, auch in der Zukunft. Wenn er nach einem Beweis sucht, guckt nach Israel und seht, dass das Volk zurückkehrt und seht, dass sich an sein Wort Gott sich an sein Wort hält. Für Martin Luther war das eine Unmöglichkeit. Er hat gesagt, Leute, ihr könnt doch nicht glauben, dass diese Juden noch mal eine Chance hat. Und er wird dann zynisch. Luther konnte ja recht brutal sein. Er sagt dann, da gibt's ein Zitat, wo er sagt, wenn die Juden tatsächlich in ihr Land zurückkehren würden und Jüden würden, ein Volk würden, Tempel bauen würden, dann wären wir, sagt Martin Luther, die Ersten, die sich an ihre Fersen hefteten und selbst Jüden würden. Ich weiß nicht, ob wir hier Lutheraner haben. Ihr Lutheraner, wenn er wirklich Luther nachfolgt und wirklich ernst nimmt, was er sagt, es ist Zeit, dass er euch beschneiden lasst. Die Juden kehren zurück. Sie haben einen Staat, sie haben ein Land. Ich weiß nicht, wie es mit dem Tempel wird. Warten wir es ab. Aber wenn, vielleicht würde Luther heute ganz anders reden. Vielleicht würde er erstaunt da sitzen und sagen, oh, da habe ich ja was ganz Großes übersehen. Wer in seiner Zeit dran geglaubt hat, das war wirklich was Außergewöhnliches. Wer heute nicht sieht, es gibt in letzter Zeit Bewegungen, wo orthodoxe Juden Christen einladen und sagen, wir müssen miteinander uns hineinnehmen lassen in das, was der lebendige Gott tut. Und da sagt ein orthodoxer Rabbiner, sagt, wer heute nicht sieht, dass Gott sein Wort erfüllt, der soll zum Augenarzt gehen. Und wisst ihr, weil Israel der Schlüssel zum Herzen Gottes ist, weil es der Schlüssel ist zum Wort Gottes, weil es der Schlüssel ist zu unserer Zukunft, weil Jesus uns danach fragen wird. Deshalb muss Israel ein Thema bei uns sein. Ich sage jetzt nicht, dass ihr nur noch Israel, ja, also Gemeindeaufbau und Seelsorge und wie lese ich die Bibel richtig und Evangelisation und Mission, solange wir die Möglichkeit haben, das Evangelium weiterzusagen, bitte macht's. Und ich habe eine Bitte an euch, seid engagiert in eurer Gesellschaft. Wenn Gott euch ruft, dann geht in die Politik, ihr jungen Leute. Aber Israel muss ein Thema sein. Und wer sagt, Israel ist mir egal, der sagt letztendlich, Gott ist mir egal, sein Plan ist mir egal. Und letztendlich ist mir egal, ob Gott überhaupt zu seinem Ziel kommt. Mit mir und mit dieser Welt. Habt ihr noch mal ein Lied? Ich würde gern beten. Und ich hätte gern, dass wir einfach miteinander vor unseren Vater treten. Ich meine das ernst, glaubt mir nichts. Sondern nehmt es noch mal in eure Bibellese mit hinein und fragt, Herr, was ist das, was dich antreibt? Was ist aus deiner Sicht wichtig? Wenn ich euch heute Abend irregeführt habe, dann seid ihr selber schuld. Ich habe es am Schluss gesagt. Ja, ich habe es am Schluss gesagt. Vater, wir bringen das vor dich. wir bringen es vor dich. Ich wünsche mir, dass wir die Zeit, die wir haben, die Zeit, die uns bleibt, die Zeit, die wir auch heute Abend haben, Vater, dass wir die so verwenden, dass sie wertvoll ist in deinen Augen, dass sie Frucht bringt für dich. Ja, wenn wir heute Abend nur Zeit verplempert haben, wozu waren wir dann hier? Nimm du uns mit hinein in das, was dir wichtig ist. Ja, wir wollen deinen Herzschlag hören. Öffne du uns dein Wort ganz neu, dass es lebendig ist. Vergib uns, wo wir dein Wort für langweilig gehalten haben, für antiquiert, für problematisch und verschroben. Und Vater, zeig uns, was du mit deinem Volk tust. Es geht um dich und deine Ehre und deinen Namen. Wir wünschen uns, dass dieser Name groß und heilig und verkündet wird, dass Menschen sich nach dir umdrehen, dich verherrlichen, dich lieben und dich preisen.